Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Heiko, manchmal frage ich mich, was uns hier überhaupt geritten hat, diesen Podcast zu machen. Wir laden hier andauernd besondere Personen ein und ich muss feststellen, unsere Nachbarn schauen immer um 15 Uhr zum Fenster raus und wundern sich, wer heute wieder vor der Tür steht.
Ich habe auch schon gesehen, die Gardine wackelt dann. Der taucht auch auf. Heute, Volker, weißt du, dass ich seit einer ganzen Weile Fahrrad fahre?
Ja, du erwähntest mal sowas. Ja,
und dabei bewege ich mich keinen Meter, weil das Fahrrad steht bei mir unterm Schreibtisch. Aber heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, die haben auch ein wenig mit dem Fahrrad zu tun. Natürlich haben die ganz andere Dimensionen hinter sich gebracht. Herzlich willkommen, Matthias Schneemann und Tobias John. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
danke für die Einladung.
Wir beginnen unser Gespräch eigentlich immer so ein bisschen, dass wir ein bisschen was über euch erfahren wollen. Also ich muss ja dazu sagen, wir kennen uns natürlich schon lange und wir wissen natürlich schon vieles voneinander. Aber die Leute, die da draußen im World Wide Web sitzen und euch vielleicht nicht kennen, die wollen das wissen. Vielleicht erzählt ihr einfach mal so ein bisschen über euer Leben. Könnt ihr so abwechselnd machen, einer nach dem anderen.
Eins muss man vielleicht schon vorweg schicken. Manche, die den Podcast jetzt hören, die sagen, Matthias Schneemann, Tobias John, sagt mir gar nichts. Aber wenn wir jetzt sagen würden, Otti und Keule, da kennen euch viele und glaub, euren bürgerlichen Namen kennen manche gar nicht.
Ja, doch, der ein oder andere auf jeden Fall. Der kennt uns wahrscheinlich nur unter Otti Keule oder unter die Vietnamradler. Das ist auch so ein Ding, das, da wird, so wird man oft angesprochen, ja, passiert.
Erzählt mal was aus, einen Schwank aus eurer Jugend.
Tobias, du als Erstgeborener, deine Geschichte fängt viel früher an. Also lassen wir den Vortritt.
Fängt ein Jahr früher an, genau. Ja, ich bin Tobias John oder Otti, wir haben es ja eben schon erfahren. Ich komme aus Heiligenstadt, ich bin 36 Jahre alt. Und ja, Schwank aus meiner Jugend, das ist ja, bin ja noch halbwegs jung, ne? So.
Relativ, ich habe dir relativ hingeschrieben. Genau.
Sehr gut. Nee, aber ich war zusammen mit Keule in der Schule, wir waren beide auf dem Lingemann-Gymnasium hier in Heiligenstadt, haben da Abi gemacht, 2007. Und ja, danach, so das Übliche, was man, so üblich war es auch nicht, ne? Danach so erste Fahrradtour, die wir tatsächlich auch gemacht haben, erste weitere Fahrradtour, ging bis Portugal und zurück. Und danach ging es für uns dann los mit so Ausbildung, Studium, diese ganzen Sachen. Ich habe in der Verwaltung gelernt und bin dann quasi Betriebswirt geworden, hab dann lange da gearbeitet. Und dann sind wir nach Vietnam gefahren und dann habe ich wieder da gearbeitet. Und jetzt, wollen wir Filme machen, so, genau.
Also ich muss dazu sagen, die erste Radtour nach Portugal und zurück, der Rückweg, der hat uns über Ungarn geführt. Also es ging nicht direkt.
Verfranzt.
Wieder nach. Ja, ja.
Verfranzt.
Unser Kompass hatte irgendwie eine Delle in der Nadel oder so. Aber es war schön. Ja, es stimmt. Also 2008, das Jahr, nachdem wir Abi gemacht haben, im April sind wir, glaube ich, losgefahren und waren dann 4 Monate unterwegs, 8000 Kilometer. Und da hat man halt zum ersten Mal so wirklich Blut geleckt. Ja, das ist schon was Besonderes, wenn du so unterwegs bist. Wir waren halt wirklich, also von den 4 Monaten haben wir wirklich die letzten drei am Stück, haben wir nur gezeltet, ab und zu mal einen Campingplatz, um mal die Hose und die Haare zu waschen. Damals hatte ich noch welche. Und ansonsten wirklich in der Pampa irgendwo das Zelt aufgebaut, neben Sportplätzen, an irgendwelchen Bächen, im Wald, auf dem Feld, egal, irgendwo, Hauptsache.
Unter Beregnungsanlagen auf so Reisfeldern.
Oh ja, das war auch sehr spannend. Schlau, ja. Haben wir da wirklich in dem Zelt gelegen und dann morgens, also wir sind ja auch nie so früh aufgestanden, ne? Und dann morgens 6 oder 7 Uhr, da hat es einen Schlag getan auf das Zelt. Wir dachten, jetzt bricht hier die Welt zusammen und es regnet wie aus Eimern. Dann aber gleich wieder aufgehört und das kam dann so alle 20, 30 Sekunden kam das wieder. Und dann haben wir wirklich unter so einem monströsen Sprengler da gezeltet und das Problem war, das ging halt eine ganze Weile und wir mussten ja auch irgendwie das Zelt abbauen und weiterfahren und dann stehst du da und so alle 20 Sekunden rennst du in das Zelt rein, holst die Klamotten raus, ja, solange es trocken ist und dann Abbau, ich weiß gar nicht, zusammengetreten und weggezogen und dann irgendwo im Trockenen in Ruhe aufgebaut. Das war War nett, ja.
Wir sind schon voll in eurem
Metier.
In dem Metier. Ja,
Keule hat sich noch gar nicht vorgestellt.
Genau.
Oh ja, stimmt. Hallo, ich bin Matthias oder auch Keule genannt. Ebenfalls aus Heiligenstadt, auch 2007 Abitur gemacht. Danach war ich in Jena viele Jahre lang, habe dort studiert und bin dann nach Saigon gezogen, nach Vietnam für 2 Jahre und habe dort gearbeitet als Deutschlehrer. Und das ist auch der Grund, warum wir dann von Heiligenstadt nach Saigon gefahren sind mit dem Fahrrad. Ja, Kurzfassung.
Okay, wir haben hier als Frage, was macht ihr beruflich? Also du bist Lehrer?
Nee, überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht.
Aber du warst Deutschlehrer?
Ich war Deutschlehrer.
Weil du so gut Vietnam oder Vietnamesisch sprechen konntest?
Oder? Nö, das war ja Deutschunterricht. Wirklich eisenhart nur Deutsch geredet. Also das...
So kann man es lernen, ja.
Ja, ist so. Also steiler Anstieg so am Anfang, wenn du wirklich mit der Sprache nichts zu tun hast, dann, klar, du fängst nicht mit Goethe an, aber du musst ja irgendwo beginnen. Das fängt mit Hallo an, guten Tag, ich heiße oder mein Name ist und so weiter. Aber wirklich stur auf Deutsch war halt so die Vorgabe in der Schule und dann mussten die Leute halt auch ranklotzen, um dabei zu bleiben. Am Ende war es halt so, dass die meisten, die dann da raus sind, also wirklich auch sehr gut Deutsch gelernt hatten. Und die sind dann zur Prüfung, es war eine kleine private Schule, und die sind zur Prüfung immer zum Goethe-Institut gegangen. Und in der Regel, wenn die bei uns bestanden haben, war es bei Goethe gar kein Problem. Die bei uns durchgefallen sind, die haben es dann in der Regel auch noch geschafft bei Goethe. Also das war schon, war stramm, aber haben viel gelernt, die Leute.
Und mit was verdienst du heute dein Geld?
Tja, ach, ich war danach Softwareentwickler ein paar Jahre. Das habe ich auch mal gelernt, so an der Uni. Und ja, jetzt ist es so, wir haben letzte oder vorletzte Woche, waren wir beim Notar und haben eine Filmproduktionsfirma neu gegründet.
Genau, also wir sind gerade so voll in der Neuerfindung, in der Neuorientierung so. Und
Start-up.
Kann man so sagen, weiß ich nicht. Aber wir haben ja über unsere Fahrradtour, so kann man vielleicht den Bogen auch ein bisschen kriegen, haben wir ja einen Kinofilm gemacht. Ne? Der lief halt bundesweit und wir waren in der Schweiz unterwegs damit und so weiter. Da haben wir einfach wirklich große, große Lust gehabt, einfach noch mehr Filme zu machen. Ne? Also jetzt nicht nur hier Otti und Keule, Doku, wir laufen rum, machen irgendeinen Quatsch und erzählen irgendeinen Unsinn, sondern halt wirklich auch irgendwie ein paar coole, spannende Dokus oder auch szenische Filme. Ich weiß nicht, wer Eichsfelder Filmfestival, da sind wir auch sehr engagiert. Wer das ein bisschen verfolgt, da machen wir auch jedes Jahr Kurzfilme und solche Sachen. Und genau, da haben wir jetzt wirklich lange überlegt und auch im Vorfeld lange zusammengesessen und einfach irgendwie die Köpfe zusammengesteckt, auch mit unserem Kollegen hier Waldemar. Mhm. Und haben uns jetzt dazu entschlossen, da wirklich einfach nochmal komplett neu zu gründen und ja, jetzt irgendwie Filme zu machen und einfach mal zu schauen, wo es uns da so hintreibt, ja.
Ja, mal ganz kurz, also Waldemar ist der Regisseur unseres Fahrradlangfilms gewesen und er ist der Einzige, der wirklich vom Fach ist. Er ist gelernter Film- und Videoeditor, ist jetzt schon seit 15 Jahren oder so beim Hessischen Rundfunk und okay, er weiß halt, was er tut. Und es ist ganz gut, den da mit im Boot zu haben.
Also ich habe mir in Vorbereitung vorgestern den Film reingepfiffen. Ich hoffe, es kommt bei euch auch ein bisschen was an. Ich habe
bezahlt.
Ich habe mir den ausgeliehen bei YouTube für 4,99. Und ich hoffe, dass da bei euch auch ein bisschen was, dass das dann entsprechend monetarisiert wird und bei euch ein bisschen was ankommt. Und das war schon sehr professionell, wie das dann geschnitten wurde. Ich habe auch gesehen, die Filmkritiken waren stark. Mhm. Das ist eben ja nicht so klar, wenn man mit dem Fahrrad oder auf die Idee kommt, ja, wir waren schon mal in Portugal und jetzt nehmen wir das Fahrrad und wir fahren nach Saigon. Ja, das ist erstmal eine Hausnummer, das so festzulegen. Und dass es eben nicht so ein Film ist, wo man das einfach nur begleitet, sondern eben, dass ihr, weil ihr so seid, wie ihr euch so gegeben habt, eben besonders auch witzig und cool war. Und bei mir und meiner Frau kam der Film sehr gut an und wir haben sehr viel gelacht, auch wenn es Momente gab, die für euch garantiert nicht so zum Lachen waren.
Siehst du, merkst du, das ist Waldemars besonderes Talent. Ja. Der lässt uns lustig wirken.
Ja. Wie viele Stunden habt ihr aufgenommen?
Das habe ich für die Kinotour mal gelernt irgendwann. Wir haben 170 Stunden so Rohmaterial gefilmt, ne, wo wir wirklich so uns selber gefilmt haben. Manchmal, also ist auch bestimmt mal die eine oder andere Stunde drauf, wo wir vergessen haben, mal die GoPro auszumachen, wo sich Waldemar dann irgendwie stundenlang irgendwelche iranischen Straßen angucken musste. Aber ja, 170 Stunden, genau. Und wir hatten, ist gerade nicht online, sonst hättest du die vielleicht auch gucken können. Wir haben da so begleitend quasi, wo wir unterwegs waren, so halbwegs live, 4-5 Wochen Verzögerung, haben wir eine kleine YouTube-Serie gehabt, wo einfach alle, die Bock hatten, gucken konnten, was wir gerade so machen.
Das habe ich gesehen. Mit Freude verfolgt, jeden Freitag.
Ja, wir auch tatsächlich. Weil, wie gesagt, das war immer so 4-5 Wochen später und also wir fanden es selber immer spannend, was dann Waldemar aus dem Material gemacht hat. Weil, ich meine, wir wussten, was passiert ist, aber irgendwie, es gab auch mal so Wochen, wo halt wenig bis gar nichts passiert ist. Zum Beispiel Türkei, Schwarzes Meer, da fährst du halt wirklich stur an der Küste lang, auf einer großen Straße, da ist nicht viel. Aber irgendwie hat es Waldemar geschafft, auch aus jedem oder jede Woche was oder fast jede Woche eigentlich was Schönes da zurechtzubauen. Das waren immer so 10-15 Minuten und wir fanden es wirklich auch immer sehr unterhaltsam. Mhm.
Also ich meine, ihr seid ja schon ein bisschen verrückt. Wie kommt man denn auf so eine Idee von Heiligenstadt nach Saigon? Ho Chi Minh Stadt, ne?
Genau.
Ho Chi Minh Stadt.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ne? Ja, wie kommt man denn da drauf? Und ich wiederhole das nochmal. Vietnam, es geht von Heiligenstadt nach Vietnam. Es ist also nicht irgendeine Stadt in Deutschland. Da gibt es ja auch ein paar Städte, wo man fremde Namen hat. Amerika zum Beispiel, Heiko.
Gibt es, glaube ich, viermal.
Viermal.
Ein paar Mal in Sachsen, ja. Niedersachsen.
Russland gibt es auch, ne?
Mhm. Neu-Philadelphia gibt es. Kennt ihr das?
Nee.
Aber in Neu-Dietendorf kennt er.
Ja,
schon mal durchgefahren, ja.
Also wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee? Da muss man doch ein bisschen abgefahren sein, oder?
Ein bisschen, ja.
Also vielleicht würde ich jetzt von mir selber gar nicht so, behauptet glaube ich keiner von sich selbst. Ne? Also, aber so grundsätzlich war es halt wirklich das, was Matthias vorhin auch schon gesagt hat. Er hat halt in Saigon gewohnt und so, wenn man jetzt mal...
Als logische Konsequenz fährt man
nicht, mit dem Fahrrad. Wenn man es nicht so tot denkt, dann denkt man sich, okay, pass mal auf, da steht jetzt zwischen uns quasi einfach so die größte durchquerbare Landmasse der Erde und wir sind ja schon mal Fahrrad gefahren und grundsätzlich ist halt das Coole beim Fahrradfahren, du bist jetzt nicht zu Fuß unterwegs und ultra langsam und du bist auch nicht mit dem Auto unterwegs, wo alles irgendwie so an dir vorbeirauscht und du fährst halt mit dem Fahrrad und so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, du gehst so ein bisschen, du bewegst dich so, du kannst so im Rahmen von so 100 Kilometern kannst du es easy irgendwie hinkriegen, auch wenn du jetzt nicht so super trainiert bist und das ist, glaube ich, so ein ausreichender Wirkungskreis einfach, den man hat und dann schließt man sich einfach dazu und sagt, dann machen wir das halt einfach. Mhm. So ein bisschen Erfahrung ist da. Wer den Film gesehen hat, der denkt sich, okay, die Idioten, alles wieder verlernt, aber so grundsätzlich, das ist alles eine machbare Sache, also du brauchst halt einfach Zeit dafür und dann ist das irgendwie auch möglich.
Durchhaltevermögen.
Ja. Also es stimmt schon, es ist mitunter eine sehr angenehme Art zu reisen, weil du wirklich nicht zu langsam unterwegs bist, aber halt trotzdem auch diese kleineren, unbekannteren Ecken mal siehst. Ja, im Winter im Gebirge ist dann blöd manchmal, aber...
Na, ich dachte vielleicht, du willst nochmal nach Saigon, nach Vietnam und der Flug war vielleicht ein bisschen teuer. Da hast du gedacht...
Oder Flugangst,
ja. Lass uns mit dem Fahrrad fahren. Da kann nichts schief gehen.
Das ist die einzige wirkliche Alternative.
Ja. Das gibt sonst nichts.
Volker, ich habe den Film ja gesehen und da sind mir natürlich auch Sachen aufgefallen, die vielleicht wem anders nicht so auffallen. Aber ich habe entdeckt, wo wir mit Sicherheit bei den Getränken heute richtig liegen würden. Ich glaube, du hast auch ein bisschen was vorbereitet.
Ich habe da was vorbereitet, ganz genau. Also eine Sache, die findet man in dem Film, glaube ich, in jeder Szene. Und was fällt euch da ein?
Fahrräder.
Leckere Bierchen.
Ja, geil. Ja.
Muss ich aber dazu sagen, das täuscht ein bisschen. Ne? Das ist so, es ist wirklich so zum Ende raus, wo es dann so langsam Überhand gewinnt. Wenn man wirklich mal mit dem Gedanken den Film schaut, okay, jetzt zähle ich mal die Bierchen. Mhm. So, das dauert sehr, sehr lange, bis es wirklich zur Sache geht.
Ja, es kommt ein Punkt, wo ihr quasi so befreit wart, endlich mal Bier mit Alkohol. Ihr habt ja da irgendwo so eine alkoholfreie Brühe euch da reingedreht. Und ab dem Zeitpunkt achtet man drauf. Vorher achtet man wirklich nicht drauf. Und da stehen ja manchmal Unmengen von Bierbüchsen auf dem Tisch.
Warte, ich weiß nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Also wir haben uns gedacht, weil ihr wirklich ganz hart im Nehmen seid in Sachen Bier, oder? Wir haben jetzt mal eine schöne Flasche Sternburger für euch.
Ja, oh, geil.
Also, ich habe natürlich noch eine zweite Flasche. Ne? Und da könnt ihr euch aussuchen, wer die Sternburger jetzt trinkt. Aber einer muss sie trinken.
Im Zweifel du, Volker.
Ich war 8 Jahre lang Student, also das kriege ich hin.
Oh, danke dir.
Wollten eigentlich gar nichts trinken. Jetzt hier. ist immer gefährlich, okay. Weißt du, irgendwann kriegst du halt auch so einen Knoten in die Zunge.
Er hätte sämtliche Sorten.
Dann sitzt du da.
Ist mir egal, was weg muss. Aber Starnberger würde ich mich jetzt nicht für anmelden.
Ich bleib mal abstinent.
Was jetzt wird es gefährlich. Aha,
jetzt wird es gefährlich.
Jetzt können wir das ausschlagen.
Das Mikro und die Kopfhörer einfach mitnehmen.
Ja, da würde ich sagen.
Ja. Prost. 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 So klingt das in dem Film.
Sehr selten.
Sehr.
Aber wie es Keule schon sagt, ne, so nach hinten raus wird es dann ein bisschen mehr, gerade wenn wir in Vietnam unterwegs sind, ist sehr warm, da muss man auch ein bisschen was trinken.
Das stimmt, und nur Wasser ist auch tatsächlich nicht, und also jetzt mal ganz ernsthaft, nur Wasser trinken ist auch nicht gut. Mhm. Wenn du halt da bei 40 Grad umherfährst und du schwitzt ja auch alles aus und dann wenn du nur Wasser nachpumpst, so das ist Elektrolythaushalt, der geht da ganz schön bergab.
Elektrolytmangel ist der Feind des geübten Trinkers, oder wie war das?
Ja. Genau diese Sprüche wollten wir hören.
Also rein gesundheitliches Bier
aber,
trinken.
Aber wirklich, ich habe neulich, ich lese manchmal in die Rezensionen vom Film rein, die Leute so schreiben und ich hab sie leider nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gefunden habe, aber es stand da drin so sinngemäß, der Film, der ist ganz in Ordnung, aber ich finde erschreckend, wie die beiden zum Ende hin immer mehr zu Alkoholikern werden. Ich denke mir doch, oh ey, so schlimm war es ja gar nicht. Aber im Film sieht es halt so aus. Das
ist wieder Waldemar seine Schnittkunst, weißt du?
Genau.
Aber das beruhigt mich. Ich bin in diesem Jahr 900 Kilometer gepilgert nach Santiago de Compostela. Also und da habe ich auch in eurem Film gesehen, da gab es, ich glaube, Ponferrada. Da wart ihr 2008, habe ich gesehen, dass ihr da Station gemacht habt. Liegt ja quasi auf dem Jakobsweg. Und da habe ich festgestellt, zwei Dinge funktionieren nicht auf dem Jakobsweg. Abnehmen, das hat bei euch beim Fahrradfahren sichtlich funktioniert. Und weniger trinken. Und jetzt weiß ich auch warum, weil man ja den Elektrolythaushalt aufrechterhalten muss. Von daher hat mir die Folge mit euch jetzt schon an diesem Punkt extrem weitergeholfen.
Wieder nützes und unnützes Wissen vermittelt.
Ja, sehr gut. Ja, und eins wollte ich noch wissen von euch. Was seid ihr denn eigentlich so für Typen? Seid ihr mehr so die Sentimentalen oder die Offensiven?
Ultra sentimental.
Otti?
In welcher Hinsicht?
Gute Frage. Ja.
Wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel im Schwimmbad bist, bist du da mehr der Typ Arschbombe oder Körper?
Also, nee, doch, ich glaube mehr Arschbombe. Würde ich jetzt so sagen, ja, nee.
Bist du nicht so ein sentimentaler Schwimmer?
Der Gleiter.
Ja, wenn ich so aerodynamisch bin, oder? Ja, auf jeden Fall.
Ich kenne zwei Typen, die sind mit einem Rennrad nach Rom gefahren. Und irgendwann brauchten die im Zelt oder in der Herberge keine Lampe anmachen, weil da hat der Wolf geleuchtet. Wie war das bei euch? Ihr wart ja auch komplett oder weitestgehend untrainiert, sieht man in dem Film. Wobei, du hast dich gesteigert. Bei der ersten Tour bist du 15 Kilometer vorweg, hast du trainiert und dann tatsächlich 18, ne? Oder?
Genau. Also, wenn man es jetzt Training nennen möchte, ne, das ist,
es
waren auch beides jeweils mit einem neuen Fahrrad. Das war also wirklich nur mal eine Testrunde, ob das so funktioniert. Und genau, wir haben halt immer wirklich auch, bevor wir jetzt losgefahren sind, wir hatten ja wirklich einfach viel Zeit, ne, also, du musst gucken bis nach Saigon. Es sind 15.000 Kilometer bis dahin. So, das, was man sich so grob im Vorfeld ausrechnen kann. Und weißt du, 15.000 Kilometer, so, brauchst du erstmal eine Weile. Bis du die jetzt so vollgefahren hast, das dauert wirklich eine Weile. Und wir haben für uns so 10 Monate, glaube ich, mit bisschen Puffer und so haben wir ausgerechnet, die werden wir brauchen bis dahin. Wir haben uns gedacht, bei 10 Monaten, da ist halt auch ein Monat übrig für Training. So, das passt dann schon. Also ob du jetzt dann hier irgendwie durch die Kante gondelst und trainierst, ist völlig egal. So, dann kannst du auch einfach das Fahrrad vollladen bis zum geht nicht mehr und dann einfach losfahren und dann halt gucken, was passiert. Das ist, genau. Und das hat, wie immer, hat das einfach astrein auch funktioniert. Und so puncto Wolf, ich schwöre echt auf den Ledersattel, den ich mir gekauft habe. Der ist auch immer noch im Betrieb, der ist echt tipptopp. Und der ist einfach nach ein paar Kilometern eingefahren und ich hatte da eigentlich nie Riesenprobleme mit. Klar tut dir irgendwie mal der Hintern weh, ne? Aber nicht so schlimm. Also das ist ein vermeidbares Problem.
Also muss man sich da jeden Abend so den Hintern mit Vaseline einreiben oder wie stellt man sich sowas vor?
Hirschhornseide.
Genau, Hirschteig, das hilft.
Oder Hirschteig, so. Ja, sorry.
Ja, aber das ist wirklich so ein Reibungsproblem. Ich glaube, das Problem hast du mehr beim Laufen als beim Fahrradfahren. Also aber ich zumindest.
Helfe aber auch beim Radfahren, also es ging. Ich hatte mehr Probleme mit dem Sattel, das war leider nicht so optimal. Ich hatte meinen Sattel von, also wir sind ja 2018 gestartet nach Vietnam, quasi 10 Jahre, nachdem wir von dieser ersten Tour nach Portugal zurückgekommen sind. Und ich habe einfach original den Sattel von vor 10 Jahren auf das Fahrrad draufgebaut. Und weil ich hatte davor, also wie gesagt, 2008 in den 4 Monaten wirklich 0 Probleme. Und dachte, nimmst du das Ding, du bist es gewohnt, du machst jetzt hier keine Experimente und packst das Ding da drauf und fährst los. Und also es war ein Grauen, es war furchtbar, es hat überhaupt nicht funktioniert. Also mir hat der, darf man hier Arsch sagen?
Ja, ja.
Gut, also mir hat der Arsch gebrannt über Wochen, das war also grauenhaft. Und dann war es so irgendwie Mitte Türkei waren wir dann, ne? Da waren wir schon bestimmt 6 Wochen unterwegs. Und da ist, ich glaube, Otti ist da kurz auf die Idee gekommen, einfach den Sattel mal ein bisschen in dem Neigungswinkel ein bisschen umzustellen, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, doof wie ich bin. Und ich habe den wirklich nur so 2 Grad nach vorne geneigt, also wirklich 2 Grad, das war minimal. Und ab da war es halt vorbei, da ging es dann. Kein Problem mehr, also auch wieder was gelernt. Ne?
Und in welche Richtung seid ihr denn überhaupt gefahren? Heiligenstadt, nach Uhler oder Leinefelde?
Nee,
Dingelstedt.
Dingelstedt, ja.
Dingelstedt. Geislingen, ja.
Also war Geislingen sozusagen der 2. Ort auf eurer Tour?
Ja, kann man so sagen. Der zweite Ort auf der Tour. Aber man muss dazu sagen, wir mussten ja Kui tun, als wir die Stadt verlassen. Auf den Fahrrädern, wir waren, also ich zumindest war schon durchgeschwitzt, als ich an unserem Startpunkt angekommen bin. Und da mussten wir erstmal so zwischen Heiligenstadt und Geislingen mussten wir erstmal Pause machen. Ja. Und mussten erstmal einen Kaffee trinken und erstmal ein bisschen runterkommen. So.
Ich muss aber sagen, es war auch sehr heiß. Also es war August 2018, das war ja grauenvoll. Also da ging es ja, also hat in der 40 nicht viel gefehlt teilweise. Und stellenweise war es bestimmt auch drüber. Kann man schon mal die Pause irgendwo bei IBA machen.
Das war so ein Mega-Sommer. Der ging im April los und ging bis November. Da war Hitze ohne Ende, das stimmt, ja.
Hattet ihr den Startzeitpunkt festgelegt auf August, weil eben ihr gesagt habt, naja, dann kommen dann irgendwann mal ein bisschen kühlere Tage dann auf der Tour oder...
Ja, also das Problem war, wir haben überlegt irgendwie, wie fahren wir es und wann fahren wir los, aber du bist sowieso ungefähr ein Jahr unterwegs und irgendwo hast du dann Winter. Das heißt jetzt in Zentralasien, wie es bei uns war, das ist natürlich so ein bisschen mit Extremfall, aber ansonsten, ich sag mal, Türkei durch das Bergland willst du im Winter auch nicht durchfahren, wenn wir zum Beispiel irgendwie das um ein paar Monate verschoben hätten. Dann haben wir halt den August gewählt, auch weil es wirklich dann 10 Jahre nach Ankunft der letzten Tour dann wieder losging. Mhm. Also wir sind 10 Jahre vorher, am 31. Juli, das weiß ich noch, da ist mein kleiner Bruder 18 geworden, da sind wir hier aufgeschlagen und dann halt am 1. August 2018 wieder losgefahren.
Ja, es gibt ja so eine alte Wetterregel, entweder es ist Winter oder es wird Winter.
Oh ja, das haben wir einige Gegenden von kennengelernt.
Und wie viele Länder habt ihr durchquert?
Also insgesamt 15. Ich habe es mir jetzt endlich mal gemerkt. Es waren 15 Länder, wo wir dann durchgefahren sind. Teilweise auch geflogen, muss man ja fairerweise auch zugeben.
Ja, stimmt.
Aber 15 Länder, ja.
Wir haben kein Land überflogen. Das war in China haben wir dann, als wir sind in Westchina eingereist, in Xinjiang, von Kirgisistan aus und sind dann von Kaschgar Richtung Xi'an geflogen. Mhm. Also von dieser Hauptstadt in der, wie ist die, Xinjiang, in der Provinz, in die alte Kaiserstadt, Xi'an, wo auch diese Terrakotta-Armee steht und so weiter. Und das war halt für uns auch keine leichte Entscheidung. Aber da ist halt so, ich meine, viele haben es vielleicht schon mal gehört in der Provinz, ist ein extremer Überwachungsstaat. Es ist ja ursprünglich eine muslimisch von einem Turkvolk besiedelte Provinz, die jetzt halt von den Chinesen schon seit, ich weiß nicht, seit wann die da das Sagen haben, es ist schon eine ganze Weile, aber wirklich mit dem Ziel halt, das quasi zu, wie sagt man, sinifizieren, wie auch immer, dass halt mehr Han-Chinesen angesiedelt werden und die, ich sag mal, die eingeborene Bevölkerung stark unterdrückt wird, stark drangsaliert wird. Und da geht's halt, also Überwachung ist da wirklich gang und gäbe, halt auch für uns als Touristen war das nicht einfach. Da mussten wir halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Können wir jetzt hier so weiterfahren? Weil wir wurden an dem ersten Tag, als wir da waren, auf, ich weiß nicht, 50, 60 Kilometern 7 oder 8 Mal von der Polizei kontrolliert und auseinandergenommen. Wir hatten halt wirklich nur 3 Monate Visum und da mussten wir überlegen, können wir jetzt in diesem Tempo durchkommen bis Vietnam irgendwie oder müssen wir jetzt mal irgendwie die Reißleine ziehen und ein Stück weit überfliegen, weil du jetzt in China auch nicht unbedingt mit einem abgelaufenen Visum erwischt werden willst. Ne? Das ist dann auch blöde.
Und das ist ja nicht nur Passkontrolle.
Nein.
Ihr musstet ja komplett euer Equipment auspacken und die haben teilweise geguckt, was ihr aufgenommen habt, oder?
Genau, ja.
Genau, genau. Also das ist dann auch so, dass du abends mal im Hotel bist. Da gehen auch nicht alle Hotels für Ausländer. Ist auch, auch eine schwierige Sache, da überhaupt erstmal irgendwie eine Unterkunft zu finden. Und dann klopft es halt auch abends um 10 mal an der Tür. Dann kommt dann hier der lokale Stasi-Kollege da vorbei und guckt mal, was du so aufgenommen hast und fragt, was du so vorhast und wo du so hin willst. Und du hast natürlich auch viele, ich sag mal, in der Provinz auch viele Sperrgebiete, viele Städte, wo du einfach auch nicht reinkommst, wo wir auch mit Leuten, die wirklich durchgefahren sind, auch, also es ist möglich, da durchzufahren, auch gesprochen haben, beziehungsweise die auch verfolgt haben, so über Social Media, wo du halt wirklich ein Versorgungsproblem auch hast. Ne? Also man darf nicht vergessen, du Kashgar, das liegt so am Rand vom Tian Shan-Gebirge, also im Tarimbecken. Das ist quasi die Taklamakan-Wüste, eine der extremsten Wüsten so der Welt, wo ich mich wirklich auch ärgere, dass wir nicht mit dem Fahrrad durchfahren konnten, weil es wirklich eine super spannende Gegend ist. So. Aber man muss halt wirklich überlegen, du hast diesen krassen Überwachungsstaat, das hast du, dann hast du Winter, es sind minus 10 Grad ungefähr, auch tagsüber, wenn du so fährst. Und du hast so eine total lebensfeindliche Wüste vor dir, kannst dann aber auf 200-300 Kilometer nirgendwo mal ein bisschen Wasser tanken oder irgendwas zu essen. Und das macht es halt einfach sehr, 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 sehr schwierig und sehr, sehr ungemütlich. Und war trotzdem keine leichte Entscheidung, dazu sagen wir, jetzt nehmen wir halt Flugzeug, weil das wäre echt mega Cheat.
Genau, weil wir, die Idee war ja wirklich auf dem Landweg komplett mit dem Fahrrad bis nach Saigon zu kommen. Und da haben wir uns wirklich, wirklich, also lange das Hirn zermartert, um dann zu der Entscheidung zu kommen, wir nehmen jetzt irgendwie den Flug, sind dann ein bisschen weiter östlich gelandet, als wir überhaupt langfahren wollten. Das heißt, es war keine hundertprozentige Abkürzung, so ein bisschen Umweg sind wir dann noch gefahren. Aber da hat halt leider ein sehr interessanter Teil einfach gefehlt in dieser Tour, den wir halt gerne gefahren wären.
Ja, wie muss ich mir denn so eine Routenplanung in China feststellen? Dann hat man ja nicht irgendwo eine Karte, das wird es nicht geben von China, wo da jetzt drinsteht, da kannst du langfahren und da darfst du auf keinen Fall langfahren, das Hotel darfst du benutzen, das nicht. Nee. Wie stelle ich mir sowas vor?
Es ist so Trial and Error irgendwie. Da musst du halt los und mal gucken.
Das ist wirklich so. Also wir haben halt mehrere Karten benutzt. Du hast ja einmal irgendwie Google Maps kannst du benutzen zum Beispiel. Dann hatten wir damals Maps.me. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Ding ist. Da gibt es verschiedene Sachen, was jetzt hier irgendwie, wo jetzt Leute auch Sachen eintragen können hier über GPS-Gerät zum Beispiel. Ne? Da hatten wir so ein Garmin-Ding mit. Und da musst du halt einfach mal vergleichen. Du musst halt schauen, das ist jetzt da eingezeichnet, das ist da auch eingezeichnet. Wahrscheinlichkeit, dass das da ist.
Okay, ja.
Ist irgendwie gegeben, ja, und dann fährst du halt dahin und irgendwas findet man immer und meistens sind die Sachen überhaupt nicht da eingezeichnet und dann steht da irgendeine Unterkunft, wo man hin kann oder, also irgendwas gibt's immer, das ist echt so.
Wobei wirklich die digitalen Karten schon also sehr gut sind, sehr detailliert, also wir haben auch in Turkmenistan in der Wüste ein Hotel gefunden, das so eingetragen war und existierte, das war super, aber es stimmt schon, China, dann musst du, nach Stadt bist du dann mit 4, 5 Hotels und dann musst du manchmal von einem zum nächsten, bis halt mal eins sagt, ja, okay, euch können wir hier aufnehmen.
Und es ist, glaube ich, ganz angenehm, wenn das GPS-Gerät auf Radfahren, nicht auf Wandern steht.
Ja, das ist schlau, ja.
Das ist zum Glück relativ früh aufgefallen.
Wie weit seid ihr gekommen, bis ihr auf den Trichter gekommen seid? Das funktioniert, also Geißleben stand es noch auf Wandern, oder?
Ich glaube, den ersten Tag komplett. So bis hinter Langensalza warst du auf Wandern. Ne? Und ich glaube, am zweiten oder am dritten? Es war in der ersten Woche zum Glück, weil.
Das waren wirklich abenteuerliche Strecken, ne? Die auch überhaupt keinen Sinn gemacht haben.
Aber wir haben uns an den Kopf gefasst. Sag mal, sind wir doof oder ist das Navi doof? Also, ja. Fehler, die machst du halt nur einmal, ne?
Ja, ich habe auch solche Begebenheiten. Ich bin früher wahnsinnig gern umhergetrampt. Da hatte ich mal eine Freundin in Werder und da bin ich nachts angekommen, habe ich im Vorgarten geschlafen da und als ich dann morgens aufgewacht war, es war angenehm warm, ja, ich hatte auf dem Komposthaufen geschlafen. Sie wollte mich dann auch nicht mehr so gern haben.
Mein Opa hat immer gesagt, wo die Liebe hinfällt und wenn es auf Mist offen ist. Das weiß ich, was er meint. Was war das gastfreundlichste Land auf eurer Strecke?
Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, so Gastfreundschaft, die haben wir ja wirklich überall auch bekommen. Also das fängt hier in Thüringen an, so wo random Leute uns irgendwelche Steaks vom Grill zugeschmissen haben beim Fahrradfahren. Also kein Spaß. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Strecke. Aber was einem wirklich so in puncto Gastfreundschaft am meisten beeindruckt hat, also mich zumindest, war Iran. Also das ist wirklich, man darf es manchmal nicht missverstehen, ne? Die haben halt ihren Taruf und ist auch so wirklich sehr fest kulturell verankerte Gastfreundschaft, die auch so ein bisschen verpflichtend ist, sage ich mal. Mhm. Aber so von der Gastfreundschaft, von der Herzlichkeit der Leute, die einfach wirklich mit dem Auto auf der Wüstenstraße neben dir anhalten und fragen, hier, willst du nicht eine Mandarine haben oder irgendwie, ihr könnt auch bei mir pennen, überhaupt kein Problem. Das ist schon wirklich krass. Ja, also Iran bleibt da sehr im Gedächtnis, was Gastfreundschaft angeht.
Also ich stelle mir ja immer vor, wenn ich ja in Langensalza mit dem Fahrrad an irgendeinem Haus vorbeifahre und die mich dann fragen, wo willst du denn hin, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Und ihr sagt dann Saigon.
Ja, das war am Anfang tatsächlich ein bisschen abgefahren.
Und da kriegst du schon mal eine Bratwurst zugesteckt, ja.
Du wirst es brauchen.
Heute nicht mehr, oder? Ja, stimmt so. Zum Thema halt auch, ne, ihr könnt bei mir übernachten und alles, die Angebote hat man wirklich oft, weil es ist dann, du bist halt wirklich als Reisender unterwegs und offensichtlich auch nicht so gut betucht und ich meine, es ist immer noch eine stellenweise lebensfeindliche Umgebung und da ist das wirklich so ein kulturell so ein Geben und Nehmen, weil irgendwann bist du mal der vielleicht irgendwie mal Hilfe braucht oder Unterstützung braucht und deswegen ist das so ein bisschen wie so ein Karma, ne?
Aber es begegnet einem wirklich dort überall. Das ist eigentlich eine spannende Sache. Das heißt Taruf. So, das heißt, auch wenn du zum Beispiel in einen Laden gehst, ne, und es gebietet quasi die Gastfreundschaft zu sagen, nein, das darfst du, also schenke ich dir jetzt und so weiter. Aber natürlich will der seine Kohle haben. Also musst du sagen, nein, ich bezahle. Und dann sagt er, nein, wirklich, also für dich Geschenk und so weiter. Und du sagst, nein, hier komm, du musst das Geld jetzt nehmen. Und am Ende passt das dann so. Aber es ist so die Höflichkeit, immer dieses dankende Ablehnen erstmal. Ne? Mhm. Und wenn du halt so 3, 4, 5 Mal, wenn das so hin und her ging und er wirklich drauf besteht, dann weißt du, ist ein ernst gemeintes Angebot. Ne? Ja, also ja. Man kann das durchaus ausnutzen. Man muss auch sagen, wir haben das eigentlich nicht gemacht. Außer einmal. Das mussten wir wirklich machen. Da sind wir aus Teheran rausgefahren. In Teheran muss man sich vorstellen, ein Riesenmoloch, eine Riesenstadt, wohnen 15 Millionen Leute so in dem Einzugsgebiet. Und da ist halt alles besiedelt. Wir hatten immer unser Zelt hinten drauf und so war jetzt nicht unser erklärtes Ziel, draußen zu pennen und zu zelten. Aber es gab da einfach nichts. So, da gibt es keine Unterkunft, da gab es nicht mal irgendeinen Treckplatz, wo du dein Zelt hättest hinstellen können. So, das gab es einfach nicht. Und es hat gedämmert, die Sonne war am Untergehen und da kam wie gerufen, kam quasi jemand aus dem Verkehr raus, winkt uns an die Seite und sagt so, wo geht ihr denn hin? Also auf Iranisch so, oder auf Persisch. Er hat auch kein Englisch gesprochen, aber man versteht sich irgendwann. Sagt so, hier, ihr könnt doch bei mir pennen, überhaupt kein Problem. Haben wir jetzt nicht viel nachgefragt, ja. und sind dann mit. Und wir kommen dann zu ihm nach Hause, so, und es war in so eine Neubauwohnung, wie so eine Blockwohnung, und seine Frau war auch da und die Tür geht auf und du hast richtig im Blick gesehen, die hat gesagt, so, wen hat der Idiot jetzt wieder mit angeschleppt? Ne? So, und niemand hat Englisch gesprochen, wir hatten auch kein Internet mehr zu dem Zeitpunkt, das heißt, man konnte auch nicht wirklich Sachen übersetzen oder so, aber man hat sich irgendwie so halbwegs verstanden. Was wir halt so verstanden haben, der Kollege, der uns eingeladen hat, das war der örtliche Milchmann. So, und also er ist vom Motorrad auf Milch, Business ist er umgeschwenkt. So, und das hatte zur Folge, dass er auch relativ früh wieder aus dem Bett muss, ins Bett musste und auch aufstehen musste. So. Und das heißt, wir sind auch relativ früh ins Bett gegangen, um 18.30 Uhr oder sowas. Und bereiten so quasi diese ganzen Schlafstätten vor. Und die hantieren mit so Isomatten und wir sagen noch, nee, hör mal auf hier, wir haben noch unser ganzes Kram dabei und wir können uns hier einfach auf den Boden legen. Und man meint so, nee, die sind für uns. Ihr schlaft in dem Ehebett da. Und das mussten wir dann auch machen. Und weil er natürlich früh aufstehen musste, haben die halt nachts um 4 an die Tür geklopft. Wir völlig verschallert aufgewacht. Wir sind so 9 oder 10 stehen wir auf und sind dann halt irgendwie mittags meistens losgefahren. Wir waren dann relativ zügig fertig und hatten am nächsten Tag, wann waren wir fertig mit unseren 100 Kilometern?
Da war die Etappe fertig. Das war so sonst die, ich komme jetzt erstmal klar Zeit.
Das war echt eine lustige Story.
Und allein mit der Frau durfte er ja nicht in der Wohnung bleiben.
Nee, die hat auch bei der Nachbarin gepennt dann.
Ach so. Ja, also diese Verhandlungsszene, die du gerade gesagt hast, ah nein, ich möchte nichts bezahlen, ich möchte nichts haben, fällt mir immer Lebendes Brian ein, wo das dann auch so zugeht. Nein!
Was war so das skurrilste Land? Also Gastfreundschaft im Iran.
mal abgesehen von den Begebenheiten und dem Überwachungsstaat China, wo man sagt, das ist unvorstellbar. Ich meine, das ist ja jetzt schon für mich. Das ist
schon hart skurril. Also die haben wirklich, Otti sagt es immer, das ist, du guckst ja immer vorher, bevor du irgendwo einreist, beim Auswärtigen Amt, Reisewarnungen, Reisehinweise, irgendwas, was könnte passieren. Und ja, manchmal passiert da was davon, meistens aber eher nichts. Und in China war es halt so, da ist halt einfach alles passiert, was da so diesen, ja, genau, was da so drin stand. Also komplett filzen, genau, dass sie uns die Sachen abgenommen haben. Ich glaube, ne, so ein kleines Handball durften wir nicht mitnehmen. Das ist ja sehr gefährlich.
Taschenmesser,
so.
Feuerzeuge, sehr gefährlich. Aber man kann sich irgendwie drauf einstellen, aber China ist halt auch sehr, ich sag mal, sehr, sehr vielfältig. Da war es halt extrem. In der Provinz, ja, wo wir da hingeflogen sind, da war es dann schon wieder alles ein bisschen normaler und du konntest dich auch ein bisschen freier bewegen. Es ist auch alles, alles dann entspannter gewesen, ne? Aber so vom Skurrilitätsfaktor her fand ich Turkmenistan einfach völlig abgefahren. Das ist also, das ist wirklich, das ist ein bisschen verrückt auf jeden Fall.
Das war echt eine andere Welt.
Sehr,
ja,
sehr,
warum?
Sehr andere Welt.
Warum?
Also ich glaube, ich weiß nicht, wo es auf dem so, gibt ja immer diesen Presseindex von Pressefreiheitsindex.
Ich weiß, ich glaube, auf da welchem steht, Platz? Ja? Auf dem vorletzten, also vor Nordkorea.
Ein Platz vor Nordkorea, ja, genau. Und du fährst halt da durch und das ist halt auch wirklich, ich kann das gar nicht so beschreiben. Das ist wirklich ein komisches Gefühl. Ne? Du kriegst also erstmal nur ein Transitvisum, ne, 5 Tage. Und das fängt wirklich bei dem Visumsprozess schon an. Wir haben uns quasi diese Visa in Teheran geholt, ne? Da gibt es ja also allerlei Botschaften. Bei allen anderen, da gibst du ein Foto ab und diese Visumsgebühr und dann kriegst du halt so einen Stempel und dann geht das irgendwie seinen Gang. Und bei Turkmenistan musst du dann erstmal einen handgeschriebenen Brief an den Präsidenten abliefern. So fängt das schon an. Und dann ist halt auch...
Was haben wir uns da für einen Mist aus dem Arsch gezogen? Also das war...
In Deutsch also, schreibst du den Brief?
Nein, oder das haben wir auf Englisch geschrieben. Aber dann wirklich so, ja, wir bitten quasi um Audienz in ihrem schönen Land, um es zu bereisen, um die Kultur kennenzulernen. Für ein 5-Tage-Visum, dass du einfach nur durchfahren kannst. Ne? Da ist nichts mit Kultur kennenlernen oder Menschen groß treffen. Das ist ja auch 90% Wüste, dieses Land. Ne? Aber musst halt sowas erzählen, sonst sagen die, was willst du bei uns? Ne?
Nö. War das auch das Land mit den einfarbigen Autos?
Oder keine schwarzen Autos oder so.
Genau. Also zu dem, da gibt es ja einige, da gibt es einige Sachen. Im Film stellen wir es wirklich auch ein bisschen, führen wir es ein bisschen weiter aus, sage ich mal. Aber da gibt es wirklich einige lustige Fakten auch über den, ich glaube, der vorige Präsident war das, ne, der wirklich so die Wochentage umbenannt hat nach seinen Verwandten und so in einem Buch, was er geschrieben hat und wirklich die Einfuhr schwarzer Autos verboten, weil er angeblich die Farbe nicht mag. Ich glaube, die offizielle Begründung dafür ist, weil es in Turkmenistan immer so heiß wird. Und ja, deswegen, okay, dass die schwarzen Autos ziehen die Sonne zu sehr an, das ist zu gefährlich. Genau. Und
umsichtiger Präsident.
Ja, der denkt an sein Volk, Tag und Nacht.
Da gibt es auch lustige Videos von dem, ne? Online auf YouTube, wie er so Donuts macht mit dem Auto an diesem brennenden Krater. Wie heißt der Krater? Ich hab den Namen vergessen. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich skurril. Auch wenn du da so durchfährst, ne, du kommst in die nächste größere Stadt, da sind wirklich relativ wenig Leute so unterwegs, ne? Aber du fährst durch solche Marmorstraßen mit so großen Marmorgebäuden und so. Das ist wirklich, man muss es erlebt haben irgendwie. Das ist, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Das ist wirklich sehr, sehr skurril. Und auch, du kommst zum Beispiel aus dem Iran. Der Iran ist nicht an dieses SWIFT-Geldsystem angeschlossen. Das heißt, du musst irgendwie Geld bar mitnehmen. Die haben da ihr eigenes System. Und in Turkmenistan wusste ich aber auch nicht, da funktioniert das auch nicht so richtig. Da brauchst du auch am besten noch genug Bargeld, damit du die 5 Tage da noch durch kannst. Aber es gibt einen Geldautomaten, der steht in Aschgabat, in der Hauptstadt. Und der ist aber irgendwie immer kaputt. So, das sind solche Sachen, die kriegst du damit, denkst du, ist wie ein Fiebertraum einfach irgendwie.
Ja. Und habt ihr da auch Reisebekanntschaften gehabt? Irgendwelche andere Fahrradfahrer, die auch so verrückt waren wie ihr? Vielleicht in die andere Richtung gefahren seid gerade?
Die meisten in die andere Richtung. Dann haben uns einen Vogel gezeigt, warum wir Idioten Richtung Winter nach Zentralasien fahren. Aber
so ein paar trifft man wirklich. Also in Teheran, wir waren relativ lange in diesem einen Hostel drin, weil wir halt eben auf unter anderem das turkmenische Visum gewartet haben. Und da waren halt, also Teheran ist sehr groß, hat Otti ja schon gesagt, aber es gibt da ungefähr 2 Hostels und in dem einen waren wir halt so. Das heißt, irgendwie trifft sich auch alles in diesem Hostel und da waren halt auch ein ganzer Sack voll Fahrradfahrer mit dabei. Ne? Dann viele Leute, die gerade aus der Richtung kamen und dann meinten, ja, Turkmenistan, okay, viel Spaß mit Visum und so oder viel Glück, weil das eher so Zufallsprinzip ist, ob man das bekommt. Und da kommt man auch schon mal so ein bisschen ins Quatschen irgendwie und Also wir haben auch zumindest den Leuten aus dem Hostel am ehesten noch irgendwie Kontakt. Da war zum Beispiel, fällt mir gerade ein, die Familie aus der Schweiz, die da mit ihren, wie viel waren das, 2 Mädels unterwegs waren. Die waren so bei dem Grundschulalter und die waren auch irgendwie, die ganze Familie, so große Fahrradtouren gemacht. Waren jetzt ein bisschen länger im Iran. Die Mädels waren da auch bei der Schule und so. Und als wir dann unser Film im Kino lief und wir halt eine Woche in der Schweiz auf Open-Air-Tour waren, da waren wir in Fribourg, also Freiburg, in einer französischen Schweiz. Wir standen da vor es war ein wunderschönes Open-Air-Kino bei der alten Stadtmauer und so. Wir standen da einfach vor dem Einlass und da kam dann eine Dame zu uns und meinte so ungefähr sinngemäß: Moin, kennt ihr mich noch? Wie sieht's aus? Ich habe überlegt, also ich habe das, und das war sie halt, ne, die wir da in Teheran getroffen haben. Und sie hat gesagt, okay, sie hat das Plakat gesehen und dachte sich, Moment, das könnten die doch vielleicht sein. Also gehe ich mal hin und gucke, ob die das sind, so bei diesem Film. Und da haben wir uns einfach da wirklich bei diesem Kinoabend wieder getroffen.
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass in dem Film auch irgend so ein Verrückter war, der auf seinem Fahrrad hinten einen Kocher und alles sowas aufgebaut hatte.
In seinem Büro,
Kollege in so einer Klappbox. Ja, genau. Der war auch speziell. Genau, der hat es auch in den Film geschafft. Das war witzig, das war in Serbien, haben wir den getroffen. Mhm. Das war an der Donau und wir haben auf die Donaufähre gewartet. Und da stand schon einer mit seinem Fahrrad. Einfach so ein bisschen gequatscht irgendwie mit ihm. Ne? Und dann gefragt, ob wir mitfilmen können. Und das Fahrrad, also das war so Recycling-Radler-mäßig unterwegs. Das Fahrrad war auch so halb vom Schrottplatz. Ich meine, so hat es auch geklungen und so ist ihm auch gleich die Kette weggeflogen, nachdem wir von der Fähre runter waren. Ne? Aber so alles, was dran war, so Kisten und so Taschen, alte Rucksäcke und hier irgendwie 2 Wasserflaschen mit Tape vorne an die Gabel geklemmt und sowas. Alles so Recycling, 30 Euro, 50 Euro Gesamtkosten. Und ist halt, ich glaube, er wollte nach Athen oder irgendwas, ne?
Ja, da denkst du mal, wir sind irgendwie unvorbereitet, aber das zeigt doch wirklich, jeder kann das machen, so, ne? Das ist,
Also auf seine Art war er schon ziemlich vorbereitet, muss man sagen.
Ja, gut, das stimmt, ja. Mit dem aber man braucht, es braucht nicht viel, ja.
Ja, genau.
Wie war es mit der Lebensmittelversorgung? Weil alles, was ihr bekommen habt, passte das zum Eichsfelder Magen oder hat der dann auch mal rebelliert?
Ach, wir sind da ziemlich schmerzfrei.
Mägen aus Stahl. Ich sag das immer wieder. Ich hatte gar keine Probleme. Wirklich null. Gibt halt so ein paar Regeln, an die hältst du dich. Und ansonsten ist das überhaupt kein Problem. So, also du gehst am besten, wenn du die Wahl hast, logischerweise, gehst du in ein Restaurant, wo was los ist, wo Einheimische drin sind, wo du weißt genau, wenn die da essen, dann ist das auch safe. Und ansonsten halt, was du so kriegst am Rand, alles, was verpackt ist, ist in Ordnung. Mhm. Trinkst, gibt es auch Leute, die trinken dann ausschließlich Wasser aus irgendwelchen Brunnen oder so, die sind dann wahrscheinlich am abgehärtetsten, aber
das wollte ich
trinkst, du, fragen, trinkst, ja. Du trinkst nur verpacktes Wasser, also im besten Fall ist vielleicht nicht die ökologischste Variante, aber du kriegst auf jeden Fall nicht irgendwo mitten in der Wüste oder mitten in den Bergen irgendwelche Parasiten, die du nicht haben möchtest und das geht schon. Also ich hatte wirklich kein Problem.
Ja, ist ja auch gerade, wenn es da um, wie gesagt, wieder bei Turkmenistan, du hast da 5 Tage Visum, wo du wirklich durch musst durch das Land. Es sind nur 500 Kilometer, also das geht. Aber wenn du da irgendwie 2 Tage oder 3 Tage flach liegst, dann hast du halt ein Problem und versuch da mal in Turkmenistan, in der Wüste, da irgendein Taxi zu finden oder so, was dich zur Grenze bringt.
Da musst du raus dann.
Du 5 Tage raus.
Vorbei, du hast exakt raus. Habe ich von einem Typen gelesen, der hat sein Visum um einen Tag überzogen. Das war wirklich, ist auch mit dem Fahrrad durchgefahren. Und dann wurde er quasi, den haben die halt eingesackt. Ne? So, dann kommt halt das Auto. Dann habe ich gelesen, das Fahrrad hat nicht reingepasst. Also haben die kurzerhand einfach das Fahrrad in der Mitte auseinandergesägt, haben das ins Auto geschmissen. Und dann haben die den abgeschoben. Also, ne, das ist, das kann dir passieren. Also du wirst da nicht überziehen. Ja. Das ist, okay. Ist einfach.
Die bringen dich ja auch nicht unbedingt zu dem Grenzübergang, wo du hin willst, ne?
Die also bringen dich dann nach, verfliegen dich nach Berlin aus. Ja. Also das ist, kannst du von neuem
starten. Du sagst, du möchtest gerne weiter nach Usbekistan, dann sagen die, jo, ist mir egal, tschüss.
Griechenland.
Flieg nach Hause. Ja, irgendwie sowas. Also.
Und könntet ihr jetzt alle Länder nacheinander aufzählen, wo ihr durchgefahren seid?
Ja, doch. Das hat sich eingebrannt.
Ja, das muss Matthias machen.
Okay, gut. Deutschland, auf jeden Fall. Tschechien waren wir. Slowakei ganz kurz. Erstmal Österreich, Entschuldigung. Ungarn, ganz kurz Slowakei. Dann Ungarn runter nach Serbien, Rumänien, Bulgarien, Türkei sehr lange. Dann direkt in Iran. Und von Iran Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, also Zentralasien. Dann sehr lange China und als letztes dann Vietnam. Einmal komplett durch. Der Plan war ja eigentlich, dass wir noch einen kleinen Schleif fahren in Südostasien über Laos und Kambodscha, bisschen Thailand vielleicht.
Vielleicht.
Hat dann aus Gründen nicht geklappt. Vielleicht wollen wir das gar nicht zu sehr spoilern, falls jemand den Film noch sehen will. Also,
genau. Nein, wir müssen vielleicht mal sagen, wie der Film überhaupt heißt.
Oh.
Ja, das müssen wir mal machen. Ein bisschen Werbung gehört immer mit dazu. Matthias?
Verplant, wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren.
Also absolute Empfehlung. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und vor allen Dingen, ihr konntet ja dann teilweise nicht filmen, da wo ihr nicht fahren konntet, nicht mehr fahren wolltet in China. Aber ihr habt das schön nachgebildet. Es gibt so sehr schöne Zeichnungen und Animationen. Das ist auf jeden Fall auch sehenswert.
Ja, das ist wieder Waldemar gewesen. Der hat sich dann zu Hause hingesetzt mit seiner jetzt Frau, damals Freundin. Und die haben dann da einfach Karten gemalt. Und also wirklich eine Glasplatte von einem Tisch oder von einer Tür. Und dann eine alte IKEA-Lampe drunter und haben dann Karten und Fotos abgemalt, dass er halt die Karten irgendwie darstellen konnte, wo wir waren, aber halt auch in China, weil ja die ganzen Aufnahmen gefehlt haben, dass er dann einfach mal zeigen konnte, wie sah das ungefähr aus. Also die Polizisten mal gemalt, irgendwie den Markt und so. Und da hat er bestimmt ein Vierteljahr dran gesessen und da gemalt, ja. Und animiert und alles drum und dran. Also Waldemar hat an diesem Film eigentlich alles gemacht, außer irgendwie...
Fahrradfahren.
Ja, bisschen aber auch. Bisschen auch.
Lassen. Wollte ich gerade sagen, er ist auch mit euch losgefahren, oder?
Genau, der ist die ersten 1000 Kilometer bis Ungarn mit und hat uns dann in Kirgisistan getroffen. Um Weihnachten rum war das. Und ist dann die letzten 1000 Kilometer von Da Nang in Zentralvietnam bis nach Saigon mitgefahren.
Also der Film ist sehenswert allein für den Weihnachtsbaum. Den Christbaum, den ihr euch da gebaut habt.
Stimmt. Das war in Samarkand in Usbekistan. Also ein bisschen Weihnachtsstimmung darf ja auch sein, wenn man schon mal.
Der war sehr, sehr kreativ, sehr schön.
Du nimmst halt das, was du hast, ne?
Ja.
Wie finanziert man denn so eine Reise? Wie habt ihr das gemacht? Ist das vorweg finanziert gewesen? Hat jeder 5 Euro reingelegt und dann geht's los, oder?
So ungefähr. Also das war ja keine spontane Entscheidung, muss man auch mal dazu sagen. Wie gesagt, 2008 das erste Mal gefahren, Blut geleckt. Und also es ging wirklich schon ein paar Jahre vorher los, dass wir überlegt haben, ach, irgend so ein Mist müssen wir mal wieder machen. Und dann hatten wir wirklich, glaube ich, 2-3 Jahre Zeit oder noch länger, uns das zu überlegen und dann irgendwie zu einem finalen Projekt zu kommen. Und in der Zeit wusstest du schon, okay, irgendwas wird passieren. Aber was, ist jetzt vielleicht noch nicht klar. Dann hast du einfach Zeit, da ein bisschen Geld zurückzulegen und zu sparen und dann hat das auch funktioniert. Weil ich natürlich mit meinem vietnamesischen Gehalt leider ein bisschen weniger hatte. Also da hat mir dann die auch dankenderweise ein paar Mal ausgeholfen auf der Route. Ne? Aber es ist so, wenn man es von langer Hand ein bisschen plant und ein bisschen haushaltet, dann geht das schon.
Also man braucht ja auch nicht viel. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, andere Leute machen 3 Wochen Kreuzfahrt, die ist teurer als das Jahr unterwegs. Okay. Ne? Also das ist halt so, du bist günstig unterwegs, du musst für keinen Sprit bezahlen. Unterkünfte sind, also in Europa haben wir, es war Sommer, da haben wir oft gezeltet einfach, das ist günstig. Und im Iran einfach zum Beispiel, also nur mal als Referenz, so im Iran hat ein Zimmer mit Frühstück, das hat 8 Euro gekostet oder so. Das ist wirklich, das war nicht so teuer und das ist, das macht's dann halt einfach auch erschwinglich, so eine Reise. Oder machbar, sagen wir es mal so, ne?
Und für die Produktion des Films gibt es ja Fördermittel oder so Filmstiftung.
Theoretisch gibt es sowas auch, ja. Sind wir völlig dran vorbeigeschwirrt. Also es war von vornherein einfach nicht klar, dass wir überhaupt einen Film machen wollten. Die Reise stand halt im Vordergrund und das ist dann halt auch so ein bisschen Nachgedanke gewesen. Mhm. Also von Waldemar ein bisschen in die Spur gebracht, genau. Ja, dann haben wir einfach mal angefangen, das zu machen und zu schauen, interessiert das überhaupt irgendjemanden? Also wenn wir halt die Videos bei YouTube haben und Mutti sagt, yo, das macht er ganz toll, dann ist das schön, aber es ist jetzt nicht gesagt, dass jetzt auch irgendjemand irgendwo anders das cool findet, was wir machen.
Aber das war so. Also es fanden Leute cool. Es hat ja einen großen Anklang gefunden, dieser Film. Ihr hattet schon gesagt, wart in der Schweiz und überall. Ihr habt euch an Filmfestivals beteiligt.
Ja.
Auszeichnungen bekommen.
Eine, ja.
Aber zumindest nominiert wart ihr für mindestens 2, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr genau.
Aber man muss auch sagen, wir haben diesen Auswertungsweg auch in der Breite gar nicht so gewählt mit den Festivals. Ne? Also wir haben mit unserer Verleiherin in Hamburg da sehr, sehr gut zusammengearbeitet und waren halt in den Kinos unterwegs. Aber diese Festivalauswertung, was wir jetzt zum Beispiel mit den Kurzfilmen machen, auch über das Eichsfelder Filmfestival zum Beispiel, das haben wir in der Form oder in dieser Intensität gar nicht so betrieben, muss man ja zugeben. Ne?
Aber dann sag doch mal den Preis, den ihr bekommen habt.
Das war bei einem Dokumentarfilmfestival in Moskau als beste Feature-Dokumentation. Wahrscheinlich auch nur ein kleines Festival, aber muss doch erstmal so einen Langfilm da reinkriegen, weil ich meine, wir machen es ja selber mit unserem Festival. Langfilme sind immer schwer, weil es ist halt erstmal tendenziell viel Zeit, die halt so ein Film in Anspruch nimmt im Vergleich zu einem Kurzfilm, überraschenderweise. Und wenn du jetzt sagst, du hast abends irgendwie 3 oder 4 Stunden, eher 3, wo du halt Programm machen kannst und du hast schon mal einen Langfilm, der 1,5 Stunden geht, dann ist schon mal der halbe Abend voll. Und dann musst du halt wirklich gut sein, wenn du jetzt stattdessen oder wenn du den reinnimmst, anstatt 3 oder 4 gute Kurzfilme. Deswegen.
Und euer ist schon ein bisschen länger als 1,5 Stunden, glaube knapp.
Stimmt, 108 Minuten.
Mhm. Man muss ja sagen, im Vorfeld, Matthias hat es ja gerade gesagt, wir wollten das mal rausfinden, ist das überhaupt, wollen die Leute das sehen, was wir da machen, ne? Und da haben wir halt im Vorfeld einen Kurzfilm produziert, Super Eastbound Bros hieß der. Und den haben wir dann wirklich auch nochmal ein bisschen rumgeschickt und waren dann da zum Beispiel noch auf Sardinien und haben da einen Preis für bekommen, einfach für diesen Kurzfilm, sind dann auch da hingereist. Das war halt wirklich auch ziemlich cool, das Festival mit Leinwand am Strand und so weiter und so fort. Dann lief dann da unser Film. Da kriegt man dann doch auch Lust auf mehr. Das ist fetzt dann auch. Wenn man dann live noch hört, dass die Leute es wirklich feiern, und das ist auch eine ganz ehrliche Sache ist, dann bestärkt einen das dann auch zu sagen, okay, wir machen jetzt hier so einen Kinofilm.
Genau, das war wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, es finden Leute gut, die uns überhaupt nicht kennen, auch im Ausland und so, und dann es stimmt, das war dieser Punkt, wo es so ein bisschen dieser Schalter gekippt ist, wo es dann hieß, alles klar, wir machen den Langfilm.
Damit habt ihr auch die Reise dann teilweise refinanziert?
Kann man so sagen, ja. Wir haben halt dann vor allem uns ein Auge geholt, was Veranstaltungen angeht, ne? Weil wir halt einfach in so vielen Orten waren, auch so viele kleine Orte. Und uns halt gedacht haben, so in Heiligenstadt gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten kein Kino mehr und wir besorgen uns dann jetzt einfach irgendwie so eine mobile Leinwand und können dann unsere eigenen Veranstaltungen auch ein Stück weit machen, ne? Und da sind halt auf jeden Fall ein paar von den Einnahmen sind da auf jeden Fall auch so reingeflossen, ja.
Und der Film lief auch in den Kinos in Deutschland.
Muss man sagen, 2021 war ja schwierig wegen Corona. Wir haben den Start, glaube ich, 1 oder 2 Mal verschoben. Erst sollte er im Januar starten, da war halt alles zu, da ging nichts. Und dann haben wir den irgendwann auf Mai gelegt. Wir haben den Film hybrid gestartet, dass halt der Termin einfach fix ist. Das heißt, es fing an mit einem Start online bei Kino On Demand, heißt die Plattform, wo der Film für 48 Stunden zur Verfügung stand. Damit war er veröffentlicht, damit war das Startdatum fest. Und dann, je nachdem, welches Kino aufmacht, kann dann diesen Film ins Programm nehmen. Und unsere Kinopremiere hatten wir dann auch, ich glaube, ein paar Tage später oder 1-2 Wochen später in Lübeck.
Das war das einzige Kino bundesweit, was irgendwie aufmachen durfte, weil die so ultra krasse Auflagen erfüllt haben. Und dann waren wir dann halt da und haben unseren Film zum ersten Mal gesehen auf einer Leinwand. Habe ich mir gemerkt, die 4-mal so groß war wie meine erste Wohnung, 200 Quadratmeter. Das war dann schon cool. Das ist schon spannend, wenn man sich dann irgendwie selber sieht auf so einer riesen Leinwand. Ja.
Wisst ihr, wie viele Leute den Film gesehen haben im Kino?
Ja, Moment. Zwar im Kinojahr 2021 hatten wir 11.000 Tickets verkauft im Kino.
Platz 57 der deutschen Kinocharts sogar. Ja. Wow. Ohne jetzt anzugeben.
Aber man kann schon ein bisschen angeben. Ja. und da fallen zum Beispiel auch diese ganzen Tickets von dem Online-Start sind da nicht mit reingekommen. Und ja, wir hatten halt auch schon ausverkaufte Veranstaltungen gehabt, auch in dem Open-Air-Sommer. Zum Beispiel Leipzig, Rennbahn am Scheibenholz, wirklich sehr schöne Location. Aber die war halt mit 500 Leuten ausverkauft, weil sie halt auch wegen Corona irgendwie Plätze freihalten mussten und dann bist du halt bei 500 Leuten. Aber ich meine, das ist schon enorm. Also für uns war das, glaube ich, mit die größte Veranstaltung, die wir hatten. Und da gehen mit einmal wirklich so 500 Tickets weg.
Da sind wir jetzt praktisch bei eurem zweiten Projekt. Ihr hattet es ja schon ein paar Mal angeteasert, dass ihr aktiv seid im Verein Eichsfelder Freunde der Filmkunst. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen, oder?
Ist richtig, genau. Perfekt.
Und was macht ihr denn da?
Also wir haben quasi ein Filmfestival ins Leben gerufen. Ne? Das ist Eichsfelder Filmfestival. Gibt es einmal im Jahr, ich kann es ja schon mal anteasern, nächstes Jahr, 7. bis 9. August, sind wir im Hof und im Kornspeicher von der Herrenmühle. Und da zeigen wir Kurzfilme, also ganz viele internationale deutsche Kurzfilme. Und wir produzieren im Verein auch selber jedes Jahr, seit 2 Jahren jetzt mittlerweile, genau, einen eigenen Kurzfilm und eröffnen damit dann immer das Filmfestival.
Das sind Kurzfilme. Und Kurzfilme, muss man sich vorstellen, wie lang ungefähr?
Das geht so von 2 bis 30 Minuten. Wobei so die längeren eher die Ausnahme sind.
Ich war ja dieses Jahr und vorher ist ja auch dabei. Da sind ja schon ganz abgefahrene Sachen dabei. Mhm. Wie viel Filme kriegt ihr da so eingesandt?
Jetzt die letzte Saison waren es knapp über 300.
300 Filme aus aller Herren Länder?
Von überall her.
Ich weiß gar nicht, wie viele Länder es waren dieses Mal. Also um die.
Ich habe es mir auch ein paar Mal aufgeschrieben, aber das.
Also um die 20 Länder auf jeden Fall.
Ich glaube, ja.
Von wo aus dann die Filme quasi so eingesandt werden. Das ist schon spannend. Da sind auch coole Sachen dabei. Ist auch viel Kram so dabei, ne? Wo du musst dich halt durchgucken und am Ende schafft es halt auch nicht jeder Film dann logischerweise mit rein. Aber ich glaube, dieses Jahr haben wir 42 Kurzfilme so wirklich aus allen Richtungen, aus allen Genres irgendwie mit untergebracht und mit bei uns ins Programm genommen, in das dreitägige. Und das ist schon cool.
Da ist jeden Tag ein anderes Programm oder gibt es auch Filme, die jeden Tag dann laufen über die drei Tage?
Jeden Tag ein anderes Programm. Unseren eigenen Kurzfilm, weil wir es letztes Jahr hatten, dass die Nachfrage extrem hoch war, haben wir den auch dieses Jahr dann zur Eröffnung am Tag dann nochmal gezeigt dann einfach. Mhm. Aber ansonsten wirklich jeden Tag ein komplett anderes Programm. So ein bisschen Sonderblöcke. Wir haben da zum Beispiel seit letztem Jahr, wir nennen das Freakshow, liebevoll. Da laufen dann so ein bisschen so Horror und Experimental und so ein paar abgefahrenere Sachen. Das ist dann nach Mitternacht. Und dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Blog für Kinderfilme. Also das war, glaube ich, alles animiert. So Kurzfilme, manche mit, manche ohne Dialog. Und das kam sehr gut an dieses Jahr. Deswegen wollen wir das nächstes Jahr auch gerne wieder mit aufgreifen, eventuell noch ein bisschen vertiefen.
Und man kann auch ruhig ein bisschen Werbung machen. Also es war erstaunlich, wie toll ihr den Kornspeicher hergerichtet habt. Also man kam so rein, es duftet wie im Kino nach Popcorn. Und
ja, herrlich.
Habt ihr wirklich super zurecht gemacht und man saß drin. Auch draußen im Hof konnte man Filme schauen. An der Stelle mal
großes Kompliment und große Werbung an der Stelle.
Ja, so Riesenkompliment an unser Team auch, an die Mitglieder im Verein, die sich halt da wirklich immer den Arsch aufreißen, um das zu organisieren.
Wie viel seid ihr denn da?
Wir sind mittlerweile 11 oder 12, glaube ich.
Doch, 12. Ich glaube, wir sind 12. Also wir sind nicht so, wir sind ein kleines Team, aber wir sind effektiv. So, das kann man schon wirklich sagen. Wir bei uns greifen die Räti wirklich gut ineinander. Und dann wird es halt auch schick. Obwohl man natürlich auch sagen muss, der Kornspeicher an sich ist einfach auch schon eine sehr, sehr besondere Location. Und da braucht es gar nicht so super viel, um das so hervorzuheben, sage ich mal. Ne? Und das ist schon wirklich cool. Sind wir auch sehr dankbar, dass wir da drin sein dürfen und dass wir das dort ausrichten dürfen. Genau. Gefällt auch übrigens den Filmemachern immer sehr, sehr gut, die dann uns auch besuchen oder unserer Einladung folgen. Hatten wir dieses Jahr auch wirklich, ich glaube, 11 oder 12 Filmemacher da, die dann wirklich auch persönlich vor Ort sind und dann auch was zu ihrem Kurzfilm sagen, so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben und so. Und das fetzt dann schon. Das macht es auch für uns immer ganz besonders. Ja.
Ja, für mich nochmal eine Verständnisfrage. Wenn ich so ein Filmfestival veranstalte, wie wird denn das dann veröffentlicht, dass es ein solches Filmfestival gibt? Ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt hier als Festival Heiligenstadt, das interessiert kein Schwein normalerweise. Wie kommen denn die Filme zu euch?
Übers Internet. Das macht es zum Glück sehr, sehr einfach. Also es gibt zwei sehr große Plattformen, die halt Festivals und Filmemacher zusammenbringt.
Ah.
Und auf einer sind wir halt auch vertreten. Und da kannst du einfach dein Festival reinstellen und die Leute finden das dann tatsächlich. Kannst dann suchen nach, Standort, nach Genres, die vielleicht bedienen. Mhm. Nach Einreichgebühren kannst du filtern. Ja, wenn du jetzt sagst, dein Budget ist nicht so groß, dann nehme ich lieber die jetzt nicht so viel verlangen, so wie wir zum Beispiel. Und also man wird gefunden tatsächlich. Und ich denke mal, je länger das Festival läuft und je etablierter es ist, desto mehr kommt auch rein. Also wir haben jedes Jahr wirklich Zuwachs an Einreichungen. Ich habe es gesagt, dieses Jahr 300. Davor das Jahr waren es 200, also es ist schon immer eine Steigerung.
Genau, und auch die Filmemacher, die vor Ort sind, den meisten gefällt es wirklich auch sehr, sehr gut bei uns und die sagen dann auch schon so, nächstes Jahr reichen wir auch wieder was bei euch ein. Ne? Und das wächst dann auf jeden Fall alles.
Also ihr habt ja vorhin schon gesagt, Freak-Show und mitunter auch düstere und Horrorfilme sind. Und ich erinnere mich also an einen, bei dem war ich also sehr beruhigt, dass es wirklich nur ein Kurzfilm war.
da sind wirklich immer mal solche, ich sag mal auch so sehr schwere Themen mit dann dabei oder Filme, die halt sehr aufgeladen sind mit irgendwelchen Sachen oder eben auch manchmal ein bisschen schocken. Das ist so, aber ist halt nicht nur, ne? Also dafür sind wir halt einfach breit aufgestellt. Bei uns können, ich glaube, grundsätzlich alle Genres eingereicht werden. Was wir jetzt so speziell einfach dieses Jahr nochmal mit in die Einreichung reinnehmen wollen, ist halt einfach so ein bisschen Comedy-Block, dass das Programm einfach auch ein bisschen mehr Lacher hat. Das ist eben auch das, was uns immer wichtig ist, aber das ist das, was wirklich am wenigsten auch leider eingereicht wird. Und da wollen wir hoffen, dass dieses Jahr noch ein bisschen mehr die Fröhlichkeit steigt und die schweren Themen vielleicht nicht mehr ganz so überproportional vertreten sind. Ja.
Das ist die Wahrheit, ja, weil so große Traumata, die werden halt gern beackert. Also zu Recht, das sind halt auch dann oft einfach wirklich sehr gute Filme. Aber du kannst dir jetzt nicht 5 von denen am Abend angucken, wo es um tote Kinder und um Krebs und um Alzheimer und alles geht. Also das Publikum soll ja auch ein bisschen positiv da rausgehen und sich dann nicht zu Hause einen Strick nehmen müssen.
Fenster rausspringen.
Deswegen immer im Erdgeschoss bei uns.
Ich erinnere mich an einen Film, wo so ein kleiner Junge so 2 ältere Herren wieder zusammengebracht hat. Die waren dieses Jahr, ich weiß nicht aus welchem Land der war, der hat mir sehr gut gefallen.
Der senegalesische Film.
Ja, das kann sein, ja. In so einem alten Kino.
Ja, genau. Das war toll. Ja,
das
war auch so ein Feelgood-Film. Den wollten wir auch gerne drin haben, einfach weil der so einen positiven Vibe hat. Das ist halt auch immer schön, wenn sowas im Programm mit ist.
Jetzt komme ich nochmal auf euer Start-up, nenne ich es mal. Das ist auch was mit Film, mit Kino. Erzählt da nochmal so ein bisschen was.
Da verraten wir noch nicht so viel.
Okay.
Das ist für uns, wie gesagt, wir sind gerade so wirklich so in dieser Gründungsphase und das thematisieren wir jetzt noch nicht. Okay. Aber da wird man auf jeden Fall noch was von uns hören.
Aber du gehst schon in die richtige Richtung, also
lassen wir uns überraschen.
Dranbleiben, sagen wir.
Sehr schön. Okay. Und ihr setzt da alles auf eine Karte oder habt ihr noch eure Jobs aktuell?
Nö, wir setzen es schon auf einen. Also wir sind auch schon überzeugt von unserer Idee, das muss man ja mal dazu sagen. Ne? Und das machen wir schon.
Ich meine, wir haben ja bis jetzt alles irgendwie nebenher gemacht und nach Feierabend und jetzt auch den verplant produziert vor ein paar Jahren. Und das machst du halt auch nur einmal, ne? Weil das ist halt so ein Haufen Arbeit. Also wir haben ja auch jeden Scheiß gemacht eigentlich, ne? Muss man dazu sagen.
Das kennen wir irgendwo, ja, Volker. Ja.
Aber es ist dann, das geht mal. Und wenn du da aber gerne in diese Richtung, oder es war unser Gedanke auch, wir würden halt in die Richtung gerne weitergehen und das weiter betreiben, auch professionell betreiben. Aber du bist jetzt einfach an diesem Punkt, wo du das dann halt auch entweder ganz oder gar nicht machst. So, so weiter nach Feierabend geht nicht. Musst halt komplett rein. Und auch wenn es schief geht, wir haben alle irgendwas gelernt und so, wir werden nicht verhungern, glaube ich.
Ja, ihr habt ja eben gesagt, euer neu geplantes und nicht weiter zu benennendes Startup nimmt euch schon ganz in Anspruch. Also Matthias, ich muss sagen, ich habe vorhin mit deinem Vater gesprochen. Der hat mir gesagt, ach, ist ja schön, da kann ich meinen Jungen auch mal endlich mal wieder hören. Also muss es doch viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, ja, unbedingt. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen faul bei sowas, muss ich sagen.
Reden mit der Verwandtschaft, meinst du jetzt, oder?
Habe ich ja schon alles mal gemacht. Also. Außerdem, ich wohne jetzt auf dem Wilhelm und da hier immer den Berg hoch zu klettern, das ist ja auch nicht so einfach.
Nee, da hast du recht.
Nimm noch das Fahrrad.
Ich sag mal, also unter 1000 Kilometern lohnt sich das gar nicht, das Ding rauszuholen.
Aber ihr fahrt schon noch Fahrrad jetzt, oder?
Also selten, aber doch hin und wieder. Manchmal hier mit den Kleinen zum Kindergarten fahren, sowas dann ja. Aber doch, und wir haben auch neulich mal eine Runde gedreht, eine kleine, ne?
Ja, wir haben einen Kanonenbahnradweg sind wir mal abgefahren.
Ja.
War schön, war schönes Wetter und dachten uns, ach komm her, haben einen freien Tag, fahren wir mal los.
Schön.
Das ist halt so wirklich so Tagestour. Ich meine, es ist ja so, du musst halt nicht immer die riesigen erdumspannenden Touren machen. Kannst du auch mal einen Tag irgendwie unterwegs sein und zu Hause ist ja auch manchmal ganz schön.
Ja, wir haben jetzt festgestellt, du hast es so am Rande erzählt, Otti, du bist verheiratet, hast ein Kind.
Nee, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe ein Kind. Und
gut.
Eine langjährige Partnerin.
Ja. Sehr schön. Matthias nicht?
Weder noch.
Mit dem Fahrrad verheiratet. Ja.
Wir haben so eine Tradition, wenn es sich ergibt und wir finden hinten in den Kartons die entsprechende Platte, dann bekommen unsere Gäste eine LP. Und wir haben hier was rausgesucht. Die eine Platte, die ist von Amiga und ihr wart ja dort einmal Land des Lächelns.
Für Otti.
Und wenn die weibliche Hörerschaft jetzt zugehört hat, dass da noch
Matthias frei ist,
ja. Haben, also wir auch an post@grimsbrüder.de können entsprechende Anträge an den
wir leiten
an,
das gerne an die weiter.
Keule geschickt werden, wir leiten das weiter.
Nur mit Foto.
Nur mit Foto, selbstverständlich. Und wenn sich da was einstellt, haben wir natürlich eine wunderschöne LP mit Traummelodien. Jetam, bitteschön. Oh, geil.
Also das erhöht natürlich den Marktwert von Matthias jetzt schlagartig um 100%.
Ja, mit meiner Vintage-Plattensammlung bestehend aus einer Platte.
Er hat zwar keine Haare mehr auf dem Kopf, aber am Kinn hat er noch Haare. Das können wir schon mal so sagen.
Genau.
Oder was hast du jetzt gesagt? Geht weiter.
Unser Fragenkatalog, Volker. Leg los.
Ja. Kommen wir zu Frage 3.
Also, Matthias, du hast ja gesagt, du hast eine Schallplatte. Hast du.
Jetzt zwei.
Jetzt hast du zwei. Achso.
Okay. Aber nur eine Vintage jetzt.
Eine Vintage. Hast du Bücher?
Tonnenweise, ja.
Welches Buch davon würdest du auf keinen Fall verschenken?
Jetzt ganz spontan, bisschen düster, aber der Archipel Gulag. Die komplette Reihe.
Den würdest du nicht verschenken, weil es so grausam ist, sondern oder weil du es auf jeden Fall behalten möchtest?
Weil ich es behalten möchte.
Ah, alles klar. Otti?
Banco von Henri Chaya. Das ist die Fortsetzung von Papillon. Falls kennt man den Film mit, ich glaube, mit Steve McQueen oder so, weiß ich nicht.
Auch, ja.
Und genau, das ist das Buch auf jeden Fall cool und die Fortsetzung davon. Und die Fortsetzung davon habe ich bisher noch nirgendwo wieder gesehen. Und deswegen würde ich es jetzt nicht verschenken, weil ich glaube, ich würde es dann nicht mehr bekommen.
Sehr schön.
Ja.
Was fällt euch leichter? Anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Das war klar, Kopf wie aus der Pistole geschossen.
Ja, so schnell haben wir noch nie eine Antwort gehabt.
Ja.
Ja, habt ihr Lieblingsmusik? Ich habe vorhin gefragt, Arschbombe oder Körper. Wie ist es bei Musik? Klassik oder eher modern?
Also bei mir wirklich, ich höre, wenn ich es cool finde, höre ich es auch. Also ich bin da jetzt gar nicht so festgenagelt auf eins, aber ich höre viele Sachen auf jeden Fall. Ich bin wirklich, das klingt immer furchtbar, ne? So, der hat keinen Geschmack. So. aber eben auch nicht, ne? Sondern nur so, also wirklich ausgewählte Sachen, aber Ich würde mich wirklich ungern festlegen, weil es einfach aus so vielen Richtungen sehr viele gute Sachen gibt. Also hier so Schlager und so würde ich für mich ausschließen. Das fällt mir leichter, das dann auszuschließen. Aber es gibt wirklich viele coole Sachen, die ich einfach gerne höre. Doch will ich mich nicht festlegen.
Ich kann mich da teilweise anschließen. Also es stimmt, ich höre auch Genres hoch und runter. Aber wo ich halt immer wieder hängen bleibe, sind so Punkrock-Ska-Geschichten, weil war schon immer so. Wird sich wahrscheinlich auch nie ändern.
Dann Moll. Oder Dur?
Ich glaube Dur.
Ich glaube Moll. Ja.
Bist ja auch ein Molliger.
Wichser.
Ja, nun habt ihr ja noch nicht so ein ganz langes Leben. Aber gibt es vielleicht was, wenn er so zurückblickt, wo er sagen würde, das würden wir vielleicht mal anders machen wollen?
Das ist wirklich eine Sache, die wurden wir auch auf der ich grenze es mal auf die Reise ein, ne? So, die wurden mir auf der Kinotour auch öfter gefragt. So, wenn ihr von jetzt an wüsstet, was das ist, was da in China zum Beispiel oder Turkmenistan oder keine Ahnung wo, was da auf euch wartet, würdet ihr dann da nochmal langfahren? Und da haben wir immer gesagt, nö. Also wir würden auf jeden Fall nochmal langfahren, wir würden es aber nicht anders machen, weil du gerade auch aus diesen Sachen, das ist eben das, was auch so richtig hängen bleibt. Das würde man halt auch einfach wirklich nochmal, das bringt einen wirklich weiter. Und deswegen würde ich sagen, nee. Also auf jeden Fall nicht.
Das Gute ist ja, dass man es einfach nicht weiß, was auf dich zukommt.
Genau.
Aber es stimmt schon, das sind ja die Sachen, die prägen einen am meisten und wo du halt auch am meisten über dich lernst. Ne? Das, wenn du da in Kirgisistan im Winter an irgendeinem Berg hängst und dir fliegt das halbe Knie raus, weil es ist jetzt einfach so und du musst halt da durch.
Ist es euch eigentlich mal so gegangen auf der Fahrt, jetzt muss ich nochmal ganz zurückkommen, dass irgendeiner von euch gesagt hat, wieso fahre ich denn mit diesem Bekloppten hier durch die Gegend? Der stresst mich, der zieht mich hier nach vorne. Ich muss hier mitfahren, ich habe keinen Bock mehr und trotzdem muss ich. Gab es solche Situationen? Der Arsch.
Oder? nee, eigentlich nicht. Also Matthias und ich kommen eigentlich ganz gut miteinander aus. Auch auf Dauer. Auch auf Dauer, ja. Das geht nicht mit jedem, keine Frage.
Wir wussten es ja vorher nicht, also es war schon...
Genau, aber das haut schon hin. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, so man muss sich immer andere Schuldige suchen, dann passt das auch. Ja. Das ist...
gute Strategie.
manchmal ist es ganz normal, so wenn du eng auf engem Raum und immer zusammenhängst irgendwo... gibt es immer mal einen kleinen Reibungspunkt, aber das ist jetzt wirklich nie was gewesen, was nicht nach 3 Stunden Fahrradfahren wieder völlig vergessen.
Ja, ne? Also wenn du fährst, du bist ja auch, wir fahren ja nicht im Iran auf der Hauptstraße in der Wüste nebeneinander her und quatschen, sondern du fährst ja schon hintereinander, dass sich auch kein LKW platt macht. Und dann hast du halt auch mal ein bisschen Zeit, so deinen Gedanken nachzugehen, für dich zu sein. Also nur weil wir wirklich nah beieinander sind, räumlich, heißt es ja nicht, dass wir irgendwie die ganze Zeit auch miteinander quatschen. Also das war schon klar, abends dann was hast du heute gemacht? Das ist, darüber redest du nicht, das ist klar. Ne? Aber du kannst halt trotzdem, du bist halt auch mal für dich, halt auch über längere Zeit am Tag.
Habt ihr für uns vielleicht zum Abschluss noch eine Lebensweisheit, einen Lieblingswitz oder ein Gedicht?
Also ich fand eben das gut mit, irgendwie sind immer die anderen schuld.
Also was so mein inoffizielles Motto immer war, auch auf der Reise, ist immer so, was passiert, das passiert. Das klingt halt immer wirklich so richtig Billo-mäßig, aber es ist am Ende, was du nicht ändern kannst, so, da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, das ist der Punkt. Und lass dich einfach auf das ein, was kommt, und dann wird es auch irgendwie cool. Und dann, das ist so das, wo ich immer mit den Tag gestartet bin. Das
stimmt, ja. Weil du hast halt wirklich einfach, du hast ist nicht immer in der Hand. Ich meine, jeder weiß es irgendwie intellektuell, dass das so ist, aber sich das wirklich mal so auch am eigenen Leib zu vergegenwärtigen, das ist halt auch nicht so einfach und nicht so selbstverständlich, weil klar, mal scheiß Wetter ist okay, aber irgendwie minus 20 Grad in Zentralasien und der ganze Ort ist eingeschneit, du kommst nicht weiter, dann bist du halt da. Und du, was willst du machen? Du kannst nichts machen. Du kannst vielleicht mit der Schneeschippe los und dann die versuchen, die Straße frei zu räumen. Aber du weißt, dass es nicht geht. So, und dann hast du in China, wo du den ganzen Riesenapparat, Überwachung, Polizei, Militär, mehr oder weniger gegen dich hast, da bist du auch einfach mal, damit musst du jetzt irgendwie arbeiten, so. Und dann machst du das.
Es kütt, wie es kütt, sagt genau. Der Kölner.
Genau. Richtig.
Es kütt, wie es kütt.
Also man kann es auch kurz formulieren, ja.
Ja, Jungs, schön ist es mit euch. Die Folge ist leider schon wieder zu Ende, aber wir hätten das nicht besser auswählen können, zum Staffelfinale der zweiten Staffel euch hier einzuladen. Wir wünschen euch alles Gute für euer Startup. Wir wünschen euch weiterhin viele, viele tolle Ideen. Und dass Heilbad Heiligenstadt quasi noch bekannter wird für das Filmfestival, dass man sagt, okay, Filmfestival, Heilbad Heiligenstadt, was sonst?
Was es kann.
7. bis 9. 8.2026 sehen wir uns da wieder. Kommt gut nach Hause und wir sind gespannt, was euch noch so alles einfallen wird. Wir kommen zu unserem Abspann.
Ja, und vielleicht noch die E-Mail-Adresse ganz kurz.
Post.
Für alle Anregungen post
at grimmsbrüder.de
und natürlich die Einsendung für Matthias.